Gut, ihr Lieben, dann schlagt mal eure Bibeln auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Und ihr wisst, ich empfehle immer sehr, eine Bibel dabei zu haben, ob das jetzt digital ist oder analog, ist egal. So, Hauptsache dasselbe steht drin. Und ihr dürft schon mal Römer 8 aufschlagen. Und wir wollen heute uns anschauen, die Verse 28 bis 39 aus diesem Kapitel. So, das ist, ich finde, der Römerbrief an sich ist ein Brief mit ganz, ganz vielen Schachtelsätzen. So, ne? Also, es gibt so ellenlange Sätze. Der Paulus hat die Komma-Nutzung auf jeden Fall völlig ausgereizt, sagen wir mal so. Ich finde aber, dass so vieles im Römerbrief drinsteht, was eigentlich so entlastend ist für uns Christen, oder? So entlastend ist zu verstehen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, was ja so die Hauptbotschaft des Römerbriefes ist. Wir wissen, Martin Luther hat den Römerbrief gefeiert, so, ne? Als er ihn übersetzt hat und Erkenntnisse bekommen hat über, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern in der Gnade leben, ja. Das sind so Highlights in diesem Brief, und gerade der Römerbrief, Kapitel 8 ist so ein bekanntes Kapitel aus diesem Ganzen. Und ich möchte mit euch ein Punkt anschauen, der hier ganz, ganz deutlich wird und der auch ein Stück weit unsere Identität beschreibt, die wir in Christus haben, nämlich, dass wir Geliebte Gottes sind. Dass wir Geliebte Gottes sind. Das ist einfach so eine Zusage, die uns in diesen Versen gleich entgegenkommen wird. Aber ich möchte auch hier das so handhaben, dass wir einfach mal so Stück für Stück da durchgehen durch diesen Text und einfach mal schauen, was es uns zu sagen hat, ja. Und es fängt richtig herausfordernd an, aber ich werde mich gleich dazu äußern, und zwar in den Versen 28 bis 30, da will ich gleich mal loslegen. Da steht Folgendes: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Ebenbild seiner des Gottes gleichgestaltet zu werden. So, warum ist dieser Text so herausfordernd? Ganz ehrlich, es ist so ein Text, über den streitet man sich schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich. So, wir wissen so, ja, vor 2000 Jahren ungefähr geschrieben, also wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger, wurde dieser Brief geschrieben. Und natürlich gibt es hier so ein paar Streitpunkte, die in der Kirchengeschichte ihren Platz haben. Und diese Stelle lässt sich nicht vermeiden, dass man ganz kurz darauf schaut, aber ich möchte nicht meinen Schwerpunkt heute darauf. Tut mir leid. Aber um es mal so zu sagen, ne, es geht hier um die Vorherbestimmung, so am Anfang. So, ne? Es springt uns richtig entgegen, so, ne? Prädestination ist so das Fachwort dafür, so ob Gott vorher auserwählt hat, wer gerettet ist und wer nicht. So, das ist letzten Endes die Frage, die hier mit einhergeht. Und wie gesagt, ich werde da jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber nur mal so, meine Tendenz geht dazu, dass es immer noch darum geht, dass alle Menschen gerettet werden können. So, und das ist meine Tendenz. So, ich sage aber eines, und das ist wirklich so: Wenn du es dir den einfachsten Weg machen würdest, dann würdest du von der Vorherbestimmung, das hatten wir schon mal gehabt in den letzten Wochen, diese Bibelstelle, und noch viele weitere, aber es ist halt sehr komplex, das Thema, ihr versteht das, ja. Es ist aber umso wichtiger als die Frage, ob Gott vorherbestimmt hat oder nicht, ist allerdings Folgendes für uns, und zwar: Unsere Aufgabe ist klar definiert, nämlich das war an seine Jünger. Da ist es so definiert, dass das unsere Aufgabe ist. Ich glaube, wir können uns bei Fragen, die so kompliziert sind wie diese Frage, ob Vorherbestimmung oder nicht, können wir uns die Köpfe einschlagen. Da können wir diskutieren bis zum geht nicht mehr, aber da werden keine Menschen gerettet. So, und das ist nämlich das ist doch unser Fokus, dass wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Und falls du ein Theologie-Nerd bist und unbedingt da Antworten haben willst und so, dann lass uns mal bei anderer Gelegenheit darüber sprechen, und dann können wir da ein bisschen hin und her argumentieren. Das ist gar nicht so schlecht. Sowas braucht es auch auf jeden Fall im Reich Gottes. Aber ich glaube, für heute hier unterstreiche ich mir einfach nur Folgendes: Unsere Aufgabe bleibt dieselbe. Wir erzählen Menschen von Jesus und wir glauben daran, dass Gott retten möchte. Das ist das, was wir tun. Und diese theologische Kniffligkeit, die hier einfach ist, so, ne, diese Schwierigkeit, die hier ist, die diskutieren wir woanders. So einfach ist das, glaube ich. Okay? Ich möchte, also vielleicht denkst du dir auch, okay, ich bin feige, dass ich die Frage umgehe, aber dann lass dir sagen, wie gesagt, wir können danach gerne reden, so, ne? Ich versteck mich jetzt hier auch nicht hinterm Klavier oder so. Okay, das heißt, mein Schwerpunkt in diesem Teil des Textes liegt darauf, was mit denen ist, die sich bekehrt haben, weil das kommt hier ganz super durch. Hier steht ein Wort, welches eine starke Bedeutung für uns als Christen hat, nämlich Berufung. Hier steht, dass wir nach seinem Vorsatz berufen sind. Und später steht auch nochmal drin im Text, dass die, die er auserwählt hat, berufen sind und so weiter. Wozu sind wir berufen? Das ist die Frage. Die haben wir ganz oft schon gestellt hier in Predigten und so. Wozu sind wir berufen? Sind wir berufen, alle Pastoren zu sein? Wahrscheinlich nicht. Sind wir alle berufen, dazu berufen worden, in die Mission zu gehen, wie Ostenberg Engels? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre das hier ziemlich leer jetzt gerade, ne? Also beziehungsweise würden hier andere Personen sitzen. Sind wir alle dazu berufen, den besten Kaffee irgendwie zu kochen und der beste Gastgeber aller Zeiten zu sein? Ich glaube nicht, dass wir alle dazu berufen sind, aber ich glaube nicht, dass es schlecht ist. So, ne? Das ist schon mal wichtig. So, es gibt so, was ist letzten Endes Berufung? Berufung ist letzten Endes das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat und wo er sagt, das ist der Grund, warum es dich jetzt gerade gibt. So, das ist der Grund, warum ich dich, dieses Ziel, was ich für dein Leben habe. Das ist das, was Gott uns versucht klarzumachen. Aber Vers 29, den wir gerade gelesen haben, ich wiederhole den nochmal, denn die er zuvor ersehnt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich glaube, dass hier ein Kern liegt in unserer Hauptberufung, in dem, wozu wir zuallererst berufen sind. Jetzt mal ganz losgelöst von Aufgaben gedacht, von irgendwelchen Sachen, die wir zu tun haben oder was auch immer, mal ganz losgelöst davon, ist unsere Hauptaufgabe, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist unsere Hauptaufgabe, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, wir sollen gleichgestaltet werden, steht hier sogar, im Ebenbild seines Sohnes. So, das ist das Ziel, es ist das Ziel, dass wir ihm ähnlicher sind hier auf Erden und irgendwann mal werden wir bei ihm sein und das wird ein Fest werden. Also unser Leben soll dem des Christus immer ähnlicher werden. Und da werden wir, und das kann ich dir jetzt schon versprechen, es ist jetzt schon unmöglich, dass du die 100% erreichst. Es ist jetzt schon unmöglich. Es sei denn, du kannst mir garantieren, dass du sündlos gelebt hast, weil das hat nämlich Jesus gemacht. So, das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. So, aber ihm ähnlicher zu werden, heißt also, dass wir andere Bereiche seines Lebens anschauen und sagen, hey, das ist mein Vorbild, das ist das, so will ich mein Leben leben, so wie Jesus es gelebt hat. So wie die ersten Christen Jesus als Vorbild hatten und darin gelebt haben. So wie wir das auch in unserem Alltag versuchen, immer wieder neu zu integrieren und zu sagen, ich möchte Christus ähnlicher werden. Das ist eigentlich die Berufung, die uns alle betrifft. So, und indem wir ihn ähnlicher werden, kristallisieren sich daraus dann manchmal so spezifische Aufgaben, sage ich mal, dass Gott nämlich dann nochmal ein bisschen detaillierter hineinspricht, aber unsere Hauptaufgabe ist es, ihm ähnlicher zu werden, weil ich könnte ja jetzt hier stehen und eine Predigt halten, die euch vielleicht auch etwas bringt und so weiter und so fort und nach Hause kommen und sagen, ich hänge meinen Glauben an den Nagel und ich bin jetzt mal der größte, Idiot, was auch immer, was es gibt, der unfreundlichste Mensch und keine Ahnung was und benehme mich total daneben. Und dann frage ich mich, wie viel Hand und Fuß hat es? Bin ich Christus ähnlich oder mache ich nur einen Job oder so? So, das ist halt die Frage. So, wir sind berufen dazu, ihm ähnlicher zu werden. Und was können wir denn von Jesus lernen? Ich habe jetzt nur mal so ein paar Sachen hier rausgeholt und glaubt mir, das ist noch viel vielfältiger. Wir können von Jesus lernen, wie wir Menschen lieben. Egal, was der kulturelle Tenor seiner Mitmenschen war, Jesus liebte die Menschen um ihn herum. Es war ihm egal, ob da eine Frau aus Samaria am Boden saß, mit der er zwar relativ hart spricht, ja, wenn wir den Text da so lesen, aber er liebte diese Menschen so, ne? Und das sehen wir durch die Bank so, in dem, wie er mit Menschen umgegangen ist. Klar, wir kennen auch die Geschichte, wo er im Tempel war und ein paar Tische umgestoßen hat und sowas, wo er für Gott geeifert hat, aber das hat nichts mit seiner Liebe zu den Menschen zu tun. Und den Höhepunkt dafür sehen wir ja letzten Endes am Kreuz, was diese Liebe letzten Endes bewirkt hat, dass er diesen Weg für uns gegangen ist. Dann Genau, für Jesus hat es keine Rolle gespielt, ob das Juden, Samariter, Griechen, Römer oder sonst wer war. Er liebte die Menschen so sehr, dass es sein Leben gab. So, und dann lernen wir von ihm Vergebung. Ich meine, von wem sollen wir nicht vergeben? Also von wem können wir mehr Vergebung lernen als von Jesus, der am Kreuz hängt und betet: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Von wem können wir denn da mehr erwarten? So, ja? Von wem können wir da mehr als Vorbild haben? Ja? Der uns unsere Sünden vergibt, der sagt: Okay, ich rechne euch das nicht an. So, wenn wir zu ihm kommen und sagen: Herr, vergib mir, dann vergibt er gerne so. Ne? Das ist einfach so stark. Oder wir können über die Gottesbeziehung so viel lernen von Jesus, der morgens einsam auf dem Berg betete. Es steht auch so, dass er sich zurückzog, um mit Gott einfach alleine zu sein, dass er das tat, was er den Vater hat tun sehen. So, es gibt so viele Bibelstellen, die darauf hinweisen, wie Jesus seine Gottesbeziehung gelebt hat zu seinem Vater. So, ja? Oder das Fördern. Das lernen wir auch bei Jesus. Jesus hatte 12 Jünger, in die er sich investierte, und er hat sie gelehrt und sie auf den Weg gebracht. Sie wurden bis auf Judas alle zu starken Nachfolgern. Und insbesondere kann man hier Petrus nennen, der die Pfingstpredigt hielt, wo 3000 Menschen sich bekehrt haben. So, das sind nur mal 4 Sachen. Und ich glaub mir, wenn du deine Bibel liest und die Evangelien liest und mal schaust so, ne? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelium. Wenn ihr das mal einfach mal lest und guckt so, wie ist Jesus denn so durch diese Welt gegangen? Was hat Jesus getan? Und dann schaut mal, was für Eigenschaften euch bewusst werden. So, bei ihm sollen wir ähnlicher werden. Das ist unsere Aufgabe, ihm ähnlicher zu werden. Deswegen ist auch gut zu wissen, wie er gehandelt hat. Eines wird uns klar, wenn wir die Geschichte Jesu lesen: Er ist unser Vorbild. Kennt ihr noch von früher? Da war ich gerade so 12, 13 oder vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es nicht, wo so langsam so Armbänder so um die, so Armbänder da waren. Die hatten ganz viele, viele, viele junge Leute. Ich glaube, heute haben es auch noch so ein paar Leute, aber ich glaube, der Hype, der war damals so um die Jahrtausendwende. Da stand da drauf WWJD. So, ne? Und also, what would Jesus do? Was würde Jesus, ja, also man könnte sagen, wenn es in Sachsen wäre, dann wäre es: Was würde Jesus dün? Ne? So, dann würde es auch passen mit dem D am Ende. Wie auch immer. So, also WWJD, was würde Jesus tun? So, das ist die Frage gewesen. So, ne? Und dieses sollte immer so dazu erinnern, egal was wir gerade machen und sowas, sollte man halt irgendwie sich daran erinnern: Hey, was würde Jesus in dieser Situation tun? Ich finde das gar nicht so schlecht, sich das ins Bewusstsein zu rufen. Ja, also mir hat das damals sehr, sehr geholfen. Irgendwann mal haben sie meiner Meinung nach übertrieben mit den Armbändern, dass da ganz viele Abkürzungen waren, und dann hatte man schon fast, naja, gut, egal. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Wie hat er gelebt? Was hat er investiert in die Leute? Was war seine Einstellung den Menschen gegenüber? Und wir verstehen immer und immer mehr, das ist unser großes Vorbild. Jesus ist so das Ultra-Vorbild. Er ist 100%. So, ne? Und wir wollen so nah wie möglich dran an diese 100%. Wir werden die 100% nicht erreichen, weil wir sind Menschen und wir werden Fehler machen, und wir sind nun mal in dieser Welt, wir sind konfrontiert, wir haben mal einen schlechten Tag und so weiter und so fort. Das kann alles sein. Aber unser Ziel in unserem Leben sollte es wirklich sein, ihm ähnlicher zu werden in jedem Bereich unseres Lebens. In jedem Bereich unseres Lebens. Und dann verstehen wir, dass wir werden gleichgestaltet in seinem Ebenbild. Ich meine, das ist schon eine krasse Aussage. So, ne? Aber gut, Paulus weiß ja, was er tut hier. So, ne? Wir gehen mal weiter. Wir machen oftmals aus Angst, aus dem Grund der Angst machen wir wenig. Wir glauben, dass Menschen sich vielleicht gegen uns stellen können, wenn wir Position für Christus einnehmen. Wir denken manchmal, dass wir Menschen oft gedient haben, aber wir sehen keine Ergebnisse. Und das Schlimmste ist, wenn wir angefeindet werden. Aber das kannte Jesus auch, und Paulus kannte das auch, der diese Zeilen geschrieben hat. Und lass uns mal weiterlesen ab Vers 31 bis 34. Da steht nämlich Folgendes: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ja? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ja? Gott ist für dich. Das ist die Aussage hier drin. Ja, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, all diese Zeilen, verstehen wir auf einmal, ey, Gott ist für dich. So, und ich glaube, manchmal wollen uns unsere Gedanken das Gegenteil sagen. So, aber das, was deine Gedanken dir in diesem Punkt vielleicht sagen, ist vielleicht nicht das Richtige, aber Gott ist für dich. So, ne? Und dafür hat er alles gegeben. Okay, er hat dich nicht nur berufen, sondern er ist auch für dich. Das schreibt dir auf, das schreibt dir in dein Herz, das schreibt dir in deine Bibel oder irgendwo, wo du das siehst, dass Gott für dich ist. Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder verinnerlichen, dass er da ist. Der Himmel und Erde gemacht hat, der Schöpfer des ganzen Universums, der König aller Könige, er ist für dich. Eine höhere Autorität gibt es nicht. Es gibt niemanden, der höher ist als Gott. Und der ist für dich. So. Und dann kommt diese Aussage. Wer kann gegen uns sein? Und auf einmal kommt uns eine ganze Liste in den Kopf. So, was alles vielleicht gegen uns sein könnte. So, ne? Ich weiß nicht, ob das dir auch mal so geht. Wer von uns ist schon mal jemand anderem auf den Schlips getreten? Also ich bin das schon mal, ja? So, ja? Gut. Wer hat schon mal was gemacht, was einem anderen nicht gefallen hat? Habe ich schon mal gemacht, ja? Wer hat schon mal für seine Überzeugungen gestanden und Gegenwind bekommen? Habe ich auch schon erlebt, so, ja? Ich denke, wenn du nicht gerade alleine wohnst, dann dazu noch isoliert bist und dazu noch ultra faul bist, aber stinkreich und keinen Kontakt zu Mitmenschen hast, dann vielleicht ist es möglich, dass du keinen Stress hast in deinem Leben mit dir irgendeiner anderen Person. So, ne? Weil dann bist du weder von irgendwelchen Ämtern abhängig und so weiter und so fort, lebst ganz für dich alleine und so weiter. Die einzige Person, mit der du dann wirklich Stress hast, ist mit dir selbst irgendwie so, ne? Weil du eigentlich Isolation führt meistens zu unglücklichen Menschen. Aber okay, ich denke, irgendwo trifft das auf uns alle zu, dass wir das schon mal erlebt haben irgendwo. Dass wir irgendwie für irgendetwas eingestanden sind und Gegenwind bekommen haben. Paulus lädt uns ein, eine neue Perspektive einzunehmen, dass Gott größer ist als der Gegenwind in unserem Leben. Er ist größer als der Gegenwind, der von unseren Mitmenschen entgegenkommen kann, aber auch bei geistlichem Widerstand ist er größer. Die Frage, wer denn bitte Anklage erheben will gegen einen Auserwählten Gottes, zeigt ja, dass wir erstens in ihm sicher sind, aber auch, dass wir auch mit geistlichen Angriffen in unserem Leben rechnen dürfen, dass es kommen kann. Aber Gott ist derjenige, der uns gerecht gemacht hat. Okay, wir können, wir können diesen sicheren Platz bei Gott allerdings auch verlassen. Und vielleicht hast du das schon mal in deinem Leben, standst du vielleicht kurz davor, diesen sicheren Platz bei Gott zu verlassen, wo du gesagt hast, okay, ich schließe damit ab, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich glaube nicht mehr oder ich bin so enttäuscht von Gott oder was auch immer, ich ziehe mich zurück. Kannst du diesen Ort verlassen? Ich will dir raten, dass du das nicht tust. Es gibt keinen besseren Ort, als bei Jesus zu sein und mit ihm zu leben. Gleichermaßen möchte ich dich einladen, der du schon jahrelang Christ bist und an deiner Errettung durch Jesus zweifelst, der du vielleicht irgendwie immer wieder an Punkte kommst, wo du dir denkst, meine Taten und mein Handeln und so wie ich lebe, lässt mich daran zweifeln, ob Gott mich wirklich liebt. Lässt mich daran zweifeln, ob ich wirklich vielleicht errettet bin, weil du irgendwie vielleicht denkst, du tust zu wenig für Gott oder was auch immer. Es gibt ja so Gedanken, die uns manchmal kommen. Darfst du heute Folgendes verstehen? Wenn du in Christus bleibst, kann dich keiner anklagen. Wenn du in Christus bleibst, kann dich keiner anklagen. Und ich meine jetzt wirklich, es geht um deine Errettung. Es geht genau um diesen Punkt, ob du gerettet bist oder nicht. Es kann dich keiner anklagen, wenn du in Christus bleibst. Weil du hast ja deinen größten Verteidiger. Du hast Jesus Christus in deinem Leben, der dich so sehr liebt, dass er für dich eintritt. Das heißt nicht, dass du keine Fehler mehr machen wirst. Und das heißt auch nicht, dass du manchmal Korrektur in deinem Leben brauchst. Das brauchen wir alle. Aber es geht hier um Rettung. Ja? Es geht hier um diese Wichtigkeit, dass du gerettet bist. Und hier wird uns nochmal vor Augen geführt. Christus ist es, der uns gerechtfertigt. Er macht uns gerecht, indem er sein Leben für uns, hat uns gerecht gemacht, indem er sein Leben für uns gab, indem er alles gegeben hat, damit wir frei sein können. Ich habe so lange damit irgendwie in meinem Leben irgendwie gekämpft, so, ob ich gut genug bin für Jesus. Ich habe so lange Zeit mich damit irgendwie aufgehalten, mich zu fragen, ob ich wirklich ausreiche in meiner Art und Weise. Und in dieser Zeiten, wo man sich diese Fragen stellt, dann kommt manchmal auch die Stimme des Feindes hinein in diese Zeit. Und im Übrigen finde ich das auch sehr interessant, beschreibt die Bibel den Teufel auch oft als Ankläger. So, ne? Also das ist jemand, der steht vielleicht neben dir und zeigt mit dem Finger auf dir. So, und dann kommen so Sachen wie, na, schon wieder nicht hinbekommen, oder das ist eine Katastrophe, das darf niemand erfahren, was du getan hast, und keine Ahnung was. So, ne? Oder. So, es gibt nun unterschiedliche Sachen, die in diesen Situationen kommen. Gerade in diesen Fragen, wo man sich fragt, reich ich überhaupt aus, ist auf jeden Fall eine Stimme um dich herum, die sagt, dass du es nicht tun würdest. Und aber trotzdem ist da auch die Stimme Gottes, die Folgendes sagt, ich habe für dich die Gerechtigkeit erlangt. Ich habe dich frei gemacht. Wenn wir das angenommen haben, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, wenn wir sagen, wir wollen in ihm bleiben, in ihm leben, in ihm vorwärts gehen, dann kann keine Anklage dagegen standhalten, weil Jesus uns freigesprochen hat. So, wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nicht an uns arbeiten sollen, sondern vielmehr, dass wir befreiter an uns arbeiten können, ja, aus den richtigen Motiven heraus. Wir Menschen funktionieren ja in Prozessen und Prozesse haben einen Anfang und einen Abschluss. Und wie der Weg dazwischen ist, das hängt davon ab, inwiefern wir uns in diese Beziehung zu Gott vielleicht investieren. So, ja, denn wenn es uns egal ist, ob unser Leben heilig ist oder nicht, dann ist uns letzten Endes auch Gott egal. So, weil Gott ist derjenige, der uns eine Richtlinie zeigt in seinem Wort, der uns eine Linie zeigt, wo er sagt, hey, das ist mir wichtig in deinem Leben. Und wenn wir sein Wort lesen und es verinnerlichen, wachsen wir darin und werden stärker darin. Also das heißt, wenn es mir aber egal ist, wie ich mich benehme oder dass es mir egal ist, ob ich jetzt heilig bin oder nicht, ich bin ja sowieso gerettet oder sowas, das funktioniert nicht. So, weil dann ist mir letzten Endes das, was Gott sagt, egal. Es geht nicht um Proforma, es geht um Beziehung. Es geht nicht darum zu sagen, ja gut, ich habe jetzt mal ein Gebet gebetet und habe Ja zu Jesus gesagt und bin gerettet. Nein, wenn du dann irgendwie sagst, okay, alles andere ist mir aber egal, dann fehlt dir aber ein großes Stück. So, es geht um Beziehung und wenn ich meine Beziehung zu Gott lebe, dann höre ich von seinem Herzen, dann lese ich in seinem Wort und höre von seinem Herzen, was ihm wichtig ist, was er in meinem Leben sehen möchte. Und dann versuche ich das zu leben, mit seiner Kraft, in seiner Kraft. Ohne ihn geht's sowieso nicht. Und dann höre ich Gottes Stimme, fange an mir zu arbeiten und im besten Fall funktioniert es. Manchmal sind es längere Prozesse, aber wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus Mitleid hat mit unseren Anfechtungen, mit unseren Kämpfen, die wir haben. Das ist halt auch Jesus, ne? So, ne? Der führt uns da durch. Niemand sagt, dass es ein Spaziergang wäre, aber es ist ein guter Weg. Wir haben am Anfang davon gelesen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Wenn du Gegenwind bekommst, hast du nicht das Gefühl, dass es das Beste ist, was dir gerade passieren könnte. Hast du nicht. Aber wenn du erkennst, was hast du in dieser Zeit gelernt, was hast du in dieser Zeit wahrgenommen, dann ist das schon eine ganz andere Perspektive. Wenn du merkst, wie Gottes Gegenwart vielleicht in diesen Zeiten bei dir ist und du verstehst, hey, das hat meine Gottesbeziehung gestärkt. Ich habe Gott auf eine Art und Weise erlebt, wie ich ihn vorher vielleicht noch nie erlebt habe. Dann sind das Sachen, die uns zum Besten dienen. Wenn alles leicht ist, was lernen wir? Das ist die Frage. Aber alles wird uns zum Besten dienen, auch wenn wir manches nicht sofort verstehen. Aber lass uns das im Auge haben, dass es uns zum Besten dienen wird. So, und das heißt, wenn du jetzt gerade irgendwie in einer Situation bist, wo du gerade mehr kämpfen musst als sonst, hab vor Augen, es wird dir zu deinem Besten dienen. Auch wenn du es jetzt nicht siehst, verstehst oder was auch immer. Und dann kommt ein Versprechen am Ende dieses Textes, was wir ebenfalls in unser Herz schreiben sollten. Ab Vers 35 bis zum Ende von Kapitel 8. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also ich könnte auf vieles verzichten, was in diesem Text steht, an Sachen, die hier drin steht, was Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Darauf könnte ich sehr gerne verzichten. Und ich denke, ihr auch. Und auch auf diese Verheißung, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Das sind so Verse, die mögen wir nicht. Aber es hat genau das zu tun mit diesem Gegenwind. Wir leben in einer Welt. Wir leben in der Welt. Und wir leben mit anderen Menschen zusammen und nicht jeder hat Gott erkannt und wir werden auch mal durch schwere Phasen gehen. Aber das haben wir schon oft genug jetzt betrachtet. Der Punkt ist allerdings, dass uns nichts von dieser Liebe Gottes trennen kann. Nichts von diesen Sachen kann uns von der Liebe Gottes trennen. So, Gottes Sicht über uns ändert sich nicht. Seine Einstellung, ob er uns liebt oder nicht liebt, ändert sich nicht wegen unserer Umstände, unserer Haltungen oder was auch immer. Er liebt uns trotzdem. Um es mal auf den Punkt zu bringen, wir können nichts tun, damit wir irgendwie besser dastehen würden vor Gott, können aber auch nichts tun, damit wir irgendwie schlechter in seinen Augen dastehen können. Er liebt uns gleich. Was heißt das? Gott liebt den Sünder und sein Herz zerbricht darüber, dass nicht alle gerettet werden. So, weil Heiligkeit ist nun mal nicht ganz unwichtig. Weil Gott heilig ist, sollen wir heilig sein. Aber weil er die Menschen liebt, haben wir heute so oft gelesen, aber wir kommen in diesem Text einfach nicht drum rum, hat er Jesus gesandt, damit wir Freiheit haben. Und wir leben in dieser Beziehung zu Jesus und sind dadurch gerettet. Und wir wissen, ja, das ist die Rettung. Aber geliebt hat er uns schon vorher. Geliebt hat er uns schon, bevor wir auf dieser Welt waren. Als wir noch im Mutterleib waren. Hat er uns geliebt. So, daran ändert sich nichts. Diese Liebe bleibt bestehen. Und ich möchte uns Folgendes sagen, die wir schon jahrelang mit Christus unterwegs sind, die wir ihn kennen. Mach es dir bewusst, ich mache es mir auch bewusst, dass wir Geliebte Gottes sind. Dass das ein wichtiger Punkt in unserem Herzen ist. Es besteht nicht die Frage, ob er dich liebt, sondern wie sehr wir es verstanden haben, dass er uns liebt. Das ist die Frage. Wenn du das begriffen hast, wäre es nicht dran, dann irgendwie Menschen davon zu erzählen? Wenn wir das begriffen haben, wie sehr Gott mich liebt und ich weiß, dieses Angebot steht für alle Menschen da, ist es da nicht unser Anliegen, das bekannt zu machen, dass andere Menschen das erfahren? Wäre es nicht dran zu sagen, dass wir unser Leben dafür investieren, dass Menschen zum Glauben kommen? Weil wir das begriffen haben, Gottes Liebe ist da. Wir sind jetzt dran. Wir arbeiten nicht für Gott, damit wir geliebt werden, sondern wir arbeiten für Gott, weil wir geliebt sind. Das ist ein Unterschied. So, wir wollen, dass Menschen das erleben, diese Liebe Gottes. Dass sie das erleben, dass es nichts gibt, was sie von dieser Liebe nicht mal trennen könnte. Und dass sie jetzt so, wie sie gerade sind, so unperfekt sie gerade sind, so unperfekt, wie wir gerade sind, wenn wir ehrlich sind, dass er uns liebt. Das zu erfahren, darauf hat jeder ein Recht. Wir können nicht, wir haben keinen Einfluss darauf, ob Leute dazu Ja sagen oder nicht. Oder nein. So, darauf haben wir keinen Einfluss. Aber was wir tun können, ist säen, wie es das Wort Gottes sagt. Dass wir säen und irgendwann ernten. Das ist halt genau das. Wir wollen sehen, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen sehen, dass Menschen in eine Beziehung zu Jesus hineinkommen. Und wir sehen an diesem Text schon, hey, Gott hat alles dafür gemacht, damit wir diese Freiheit erleben dürfen, damit wir frei sein dürfen in ihm, dass wir von dieser Liebe nicht, dass wir sie nicht nur verstehen, sondern dass wir sie auch anwenden. Ja, wir sind letzten Endes so wie Gott es zu Abraham sagt, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. So sind wir gesegnet mit seiner Liebe, um ein Segen für andere zu sein, indem wir sie lieben mit der göttlichen Liebe. Und wir können da immer weiter denken, so, ja, es gibt Gegenwind, ja, Leute werden nicht immer Juhu schreien, wenn wir da mit dem Wort Gottes kommen. Das wird nicht sein. Wir werden wahrscheinlich sogar hin und wieder Gegenwind bekommen. Oder irgendwelche Diskussionen haben, die uns nichts führen. Das kann alles passieren. Aber ist es das nicht trotzdem wert, das auf sich zu nehmen, wenn wir trotzdem von Jesu Liebe erzählen können? Und ich rede nicht von der Holzhammer-Methode. Ich rede von einem weisen Gespräch, weil wir können natürlich auch übertreiben und total hier mit der Bibelkeule kommen und sonst was machen und alle Leute schön als Sünder verspotten. Aber sie wissen ja nicht, was sie tun. Das ist letzten Endes das, was die Bibel ja sagt. Sie wissen nicht, was sie tun. Lass uns das wirklich mal in dieser Woche in unserem Herzen bewegen. Zum einen, wenn du ein Problem damit hast, zu verstehen, dass du geliebt bist, diese Stelle mal nochmal zu lesen für dich persönlich. Und dann zu verstehen, ja, ich bin geliebt von Gott. Und es gibt nichts, was mich von dieser Liebe trennen kann. Und dann schaust du in dein Herz hinein, hey, wo kann ich Jesus noch ähnlicher werden? Wie kann ich meiner Berufung treu sein, ihm ähnlicher zu werden? Und wo bin ich ihm vielleicht gerade nicht so ähnlich? Aber es ändert nichts an seiner Liebe. So, und das andere ist, hey, wo sind offene Türen? Wo sind offene Türen, wo ich Jesu Liebe hineinbringen kann? Das ist die Frage. Ich möchte nochmal beten. Und dann würde ich sagen, singen wir nochmal das Lied, das glaube ich. Weil ich glaube, das passt ganz gut. Da geht's ja um Jesu Tat für uns. Und ich glaube, lass uns das, also wir Christen neigen manchmal dazu. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und wenn nicht, dann freue ich mich für dich, dass es so ist. Aber wir Christen neigen manchmal dazu, dieses Erlösungswerk Jesu als vielleicht selbstverständlich hinzunehmen. Und das tun wir nicht mal bewusst. Wir würden es wahrscheinlich gar nicht mal so formulieren. Aber wir denken uns, ja, jetzt hören wir schon wieder was über die Kreuzigung, jetzt hören wir schon wieder was über die Befreiung. Ich habe die Evangelien vielleicht schon 1000 Mal gelesen und dann wiederholt sich das noch in den anderen Evangelien und so weiter und so fort. Das, was wir da lesen, hat so einen Einschlag in die Menschheitsgeschichte gehabt, in dein persönliches Leben. Es wird niemals seinen Wert verlieren. Und lass uns versuchen, das wieder neu zu fokussieren, wie wichtig das ist, dass wir diese Botschaft niemals als selbstverständlich sehen, sondern im dankbaren Herzen vor ihm stehen und immer wieder neu für unsere Rettung danken, weil das ist nicht selbstverständlich. Diesen Weg haben wir nicht verdient, wie man so schön sagt, ne? Haben wir nicht verdient. Das ist Gnade, pure Gnade. Lass uns dafür immer dankbar sein. Und wie gesagt, wenn es dich nicht betrifft, umso besser, dann ist gut. Und wenn es dich betrifft, lass uns da auch rangehen an diesen Punkt. Okay. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du liebst, Herr. Dass du uns liebst, so wie wir sind. So auf dem Level, wo wir jetzt gerade stehen, du liebst uns, Herr. Du liebst die Menschen, die in diesem Raum sind. Du liebst die Menschen in dieser Stadt, Herr. Und deine Liebe kennt keine Grenzen. Herr, und du siehst manchmal, wie schwer es uns fällt, andere Menschen zu lieben. Dass wir vielleicht unsere Lieblingsmenschen irgendwie haben oder was auch immer oder Leuten, mit denen es uns einfacher fällt. Aber ich möchte beten, Herr, dass du unser Herz weitest und dass unsere Liebe keine Grenzen kennt, so wie deine Liebe keine Grenzen kennt, Herr. Verändere uns, dass wir dir ähnlicher werden. Verändere uns, dass wir mehr von deiner Leidenschaft in uns haben, Jesus, Herr, in dieser Leidenschaft, Menschen zu retten. Jesus, wir wollen Leute zu dir führen. Wir wollen beten, Herr, dass du uns Türen schenkst, die offen sind, wo wir mit deinen Worten hineinwirken können, Herr. Herr, ich möchte beten, Herr, dass jeder, der von uns gerade mit irgendwelchen Lügen in seinem Kopf unterwegs ist, dass wir nicht ausreichen würden, dass wir nicht gut genug sind, dass Leute nicht das hören wollen, was wir sagen wollen oder was auch immer. Ich möchte beten, Herr, dass deine Stimme jetzt einfach lauter wird in uns, Jesus. Dass deine Stimme diese negative Stimme übertönt, Herr. Und dass wir nur noch deine Worte hören, Herr, der du sagst, dass wir Berufene sind, Herr, dass wir deine Gesandten sind, dass wir diejenigen sind, die dein Wort verkünden, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du stärker bist als auch die Umstände in unserem Leben, Herr. Und du auch da kennst du jede Situation von uns, Herr. Ich möchte auch da einfach beten, Herr, dass es uns immer wieder bewusst wird, Herr, dass du für uns bist, Herr. Dass das einfach in unserem Herzen unterstrichen ist. Du bist für uns. Du bist da für uns. Danke, Jesus, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen. Danke, Jesus, dass wir in Glauben vorwärts gehen dürfen, Herr. Und ich möchte auch beten, dass so wie David es gebetet hat, dass du uns immer wieder neu auf Herz und Nieren prüfst, Jesus, ob wir es ehrlich meinen. Herr, wir wollen einfach beten, Herr, dass du all das wegnimmst, was uns vielleicht hindert, dich klar zu sehen. Dass uns hindert, irgendwie
das zu sehen, was du wirklich für uns hast und für die Menschen um uns herum, Herr. Danke, Jesus, dass wir dich haben dürfen. Danke für deine Liebe. Danke, dass du alles dafür getan hast, Herr, damit diese Liebe für uns da ist, Herr. Danke, Jesus. Amen.